Ja, Applaus für unseren Dauerkorrespondenten Michel, der immer nach Stuttgart fährt zu dem NSU-Untersuchungsausschuss, zu dem Parlamentarischen von Baden-Württemberg. Um was ging es denn gestern?
Gestern war wahrscheinlich die letzte öffentliche Sitzung, die 37. Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in dieser Legislaturperiode. Und es war eigentlich zwar eine sehr lange Sitzung und doch eine relativ, man könnte beinahe sagen, aus der Spesen nichts gewesen, auf Deutsch gesprochen. Denn es wurde auf der einen Seite dem ehemaligen ermittelnden Staatsanwalt, der schon mal durch einen relativ arroganten und medienöffentlich sehr zerrissenen Auftritt im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss die Gelegenheit geboten, dies noch mal ein bisschen auszubügeln. Und das ging über 2 Stunden lang, ein sehr länglicher Vortrag von ihm, in dem er ausführlich begründete seine Divergenz zum Landeskriminalamt, weshalb er ein mithilfe der Erinnerungen von dem Opfer oder dem Polizeibeamten, der mit dem Leben davon gekommen ist, Martin Arnold, weshalb er dessen Erinnerungen oder dessen vermeintliches, wie er es bezeichnet, vermeintliches Phantombild nicht veröffentlicht hat. Und diese Rechtfertigung, wie gesagt, gelang sehr lange. Es hat ja auch eine Kette gegeben, wo er sich Rückendeckung geholt hat, damals im Jahre 2010 vom Generalstaatsanwalt im Lande Baden-Württemberg.
Was für eine Kette meinst du?
Also Kette der Verantwortung. Also das heißt, es gibt da noch eine Leitung der Staatsanwaltschaft in Heilbronn und dann auch den Generalstaatsanwalt, um sich Rückendeckung zu holen für seine Entscheidung gegen das Landeskriminalamt, dieses Phantombild nicht zu publizieren. Das ging 2,5 Stunden lang und für viele der Obleute war das sehr beruhigend, dass er da nochmal ein bisschen die Kurve gefunden hatte. Wobei es offen blieb, weshalb nun dieser Staatsanwalt, der von sich selbst sagte, er konnte nicht jede Phase der Ermittlungen, insbesondere angesichts der personellen Ausstattung der Staatsanwaltschaft Heilbronn, genau kontrollieren von den verschiedenen 3 Sonderkommissionen. Und deshalb blieb es aber offen, weshalb er sich dann ein 4- bis 5-stündiges Gespräch mit Martin Arnold im Jahre 2010, wo seine Entscheidung schon festgestanden hat, dieses Phantombild nicht zu veröffentlichen, doch noch geführt hat. Und Martin Arnold ihm dann auch nochmal am Ende dieser 5 Stunden noch vergewissert hatte, dass er das nach seiner Erinnerung ein adäquates Phantombild gewesen sei. Sei es wie es sei.
Warte mal kurz. Ja. Also das Phantombild zeigt ja jemanden außerhalb des NSU-Mörder-Trios.
Ja, es gibt da verschiedenste Interpretationen, sagen wir es mal so. Einer der Phantombildersteller meint sogar, dass bestimmte Passagen sehr wohl mit der Mundpartie von Mundlos übereinstimmen. Aber darüber kann man verschiedenster Meinung ganz einfach sein. Letztlich relevant ist es für die ganzen Untersuchungen nicht gewesen. Es ist nur interessant gewesen, dass dieser Staatsanwalt auf der einen Seite sehr, sehr viel Zeit in der Absicherung dieser Entscheidung, das Phantombild nicht zu publizieren, auch wenn es sehr spät erstellt worden ist, 3 Jahre nach der Tat bekanntlicherweise. Und auf der anderen Seite sagte er, wenn es um mögliche Untersuchungsgegenstände, wie zum Beispiel, weshalb er nur angeordnet hat, den Handyverkehr und die Verbindungsdaten des Handys von Michel Kiesewetter nur für den Tattag zu eruieren oder auch Funkzellenauswertung maximal nur eine Woche zurückzugehen, all dies konnte er nicht erklären, weil das waren dann wiederum alles polizeiliche Entscheidungen, die er denen er voll vertraut hat. Also das heißt, so diese Verantwortungsdelegation in diesen Prozessen ist sehr interessant, gerade in diesem Verhältnis Staatsanwaltschaft und Polizei, Sonderkommission beziehungsweise dann später Landeskriminalamt, wo er hauptsächlich dann seine Probleme bekommen hat in der Abgrenzung zum Landeskriminalamt. Aber ob das nun irgendetwas Aufklärerisches gebracht hat, kann man mit Fug und Recht bezweifeln. Selbst auch die sonstigen noch nachgereichten jetzt Zeugen aus der Polizei, die sich beziehen auf das, was ja schon festgestellt worden ist und durch einen Film des SWRs nochmal unterstrichen worden ist, dass relativ früh die Absperrung doch recht mangelhaft gewesen ist auf der Theresienwiese in Heilbronn, dass dort der Tatort dann auf Weisung des Leiters des des Polizeidienststelle dann dort abgespritzt worden ist und dann so Bilder in SWR-Fernsehen gegeben hat, wo Kinder dann in diesem Blutlachen verwässerten Blutlachen rumgespielt haben. Also all dies war dann Gegenstand weiterer Zeugeneinvernahmen. Da wurde dann nochmal interessanterweise so ungefähr gesagt, was auch wieder nicht aufgeklärt werden konnte, dass ja es einen Zeugen gibt, der gesagt hat, ja, es war an diesem Tatort schon ungefähr 10 Minuten, nachdem die Tat wahrscheinlich gewesen ist, eine Gruppe so von 3 bis 4, 5 Personen dort, unmittelbar hinter dem Tatfahrzeug gestanden, die dann von den eintreffenden Streifenbeamten weggeschickt worden sind, ohne dass ihre Personalien aufgenommen worden sind. Das wollte nun der Leiter dieses Polizeireviers, der dann 10 Minuten oder eine Viertelstunde später dann die Oberführung dann übernommen hat, nicht bestätigen. Es löste auch einigermaßen Unverständnis aus, wie dort im Umfeld geparkt worden ist von den Einsatzkräften und wie dort Sichtschutze in Form von Autos gemacht worden sind. Also wenn man das so durchgegangen ist, dann waren da sehr viele Beamte nachher dann da. Es wurde auch noch zum Schluss nochmal Patronensuche gemacht mit so verschiedenen Ketten, so gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr an dem Tattag, wo man noch weiteres Beweismaterial im Umfeld 40 Meter von den Trabohäuschen versuchte aufzuspüren. Insgesamt war aber die Absperrung sehr eng gehalten und wie gesagt, wir wissen aus den ersten 10 bis 15 Minuten nach der Tat, dass dort offensichtlich Personengruppen auch beim Auto gewesen sind, die von der Polizei, wie gesagt, weggeschickt worden sind, so eine Zeugenaussage.
Würdest du denn sagen, dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss hat aufgezeigt, was an Polizeipannen alles passiert ist während der Ermittlungen im NSU-Fall?
Also bei der Tötung von Michel Kiesewetter und Martin Arnold, muss ich sagen, ist noch am wenigsten mehr rausgekommen, als überhaupt schon bekannt gewesen war und aufgedeckt gewesen war. Also ich denke mal, dass hier, wenn du dich noch erinnerst, ich habe ja irgendwann im Mai mal von dem ersten Rundgang berichtet, die vom Leiter der dritten Sonderkommission und dann regionalen Ermittlungsabschnitt, der 2012 ja vom BKA dann aufgelöst
wurde. Du meinst, als ihr da in Heilbronn auf dem Parkplatz,
genau, wo wir da rumgelaufen sind, wo wir also praktisch mit dem Leiter der Sonderkommission Mögelin rumgegangen sind und wo wir die Zeugenaussagen zugeordnet haben. Also ich denke, in dieser Hinsicht ist überhaupt keinerlei Klarheit geschaffen worden. Also die Frage ist, dass jetzt die angebliche Solotat der beiden Uwes, gab es dort Unterstützer, es gab eine feste Auffassung des LKAs bis zum 4.11.2011, also praktisch die Auffindung der beiden toten Uwes, dass dies mindestens einen dritten Täter noch erfordert hatte. Es gab ja viele auch rassistische Spuren, die da gelegt oder ausermittelt worden sind. Der Ausdruck hat seit diesem Rundgang eigentlich im Prinzip, wo sich schon viele festgelegt hatten, ach, wenn der Bundestagsuntersuchungsausschuss das gewusst hätte, wie weit doch diese Zeugenaussagen auseinanderliegen und wie das alles so gar nicht so reinpasst, also wo dieser Ausschuss sich in mental, also die Obleute sehr früh sehr festgelegt haben und dementsprechend sieht meines Erachtens auch das aus. Also der CDU-Obmann sprach dann davon, wir haben alles abgearbeitet. Ja, das ist so ein Begriff, der aus dem Jargon der Polizei ja kommt und abgearbeitet ist da schon einiges, aber nicht sehr viel abgearbeitet, sage ich jetzt mal. Es gibt im Prinzip keine, also wenn man es jetzt in Wahrscheinlichkeitskategorien, man kann nicht nur nicht ausschließen, dass da noch weitere Unterstützerinnen gewesen sind, auch die Plausibilitäten sind nicht ausgeschlossen, im Gegenteil, es sind neue Indizien aufgetaucht, dass da möglicherweise zu dem Zeitpunkt, wo dieser Leiter des Polizeireviers da dann seine Einsatzmaßnahmen vor Ort, also ungefähr um 14.20, 25 begannen hat, richtig abzusperren und wo dann die Sachen gekommen sind. Da sind ja 5 bis 10 Minuten später sind ja Blutverschmierte in Autos, zwar in einiger Entfernung, 1,5 Kilometer Entfernung, springen gesehen worden. All dies konnte eigentlich nicht plausibel ausgeschlossen werden, dass das alles falsche Wahrnehmungen gewesen sind. Es sind ja noch mehrere dazugekommen. Das Ehepaar Kurt hatte zum Beispiel, will ja sogar noch von Polizisten eine Lichtbildmatte bekommen haben in diesem Jahr und dort Personen identifiziert worden. All das hat der Ausschuss ja abgegeben und der Ausschuss hat ja auch schon vor 2 Sitzungen, nachdem vorher der ganze Komplex rechte Strukturen und Verbindungen zum NSU abgegeben worden sind an einen potenziellen Ausschluss in der neuen Legislatur, ja auch diese offenen Fragen praktisch einerseits abgegeben an die Generalbundesanwaltschaft und andererseits an den neuen Ausschuss abgegeben. Also von einer realen Abarbeitung kann da nicht die Rede sein. Auch wenn jetzt, sagen wir mal, zum zweiten Mal die Diplombiologin Dr. Schultheiß des BKAs da gewesen ist, die nochmal über die Spuren an den Tatwaffen, also im Brandschutz gefundenen Radom und Tokarev, geredet hat und wo sie dann davon spricht, dass dort berechtigte Spurenleger identifiziert worden sind und dann noch sagt, dass diese berechtigten Spurenlegern auch ihnen nicht bekannt sind, weil die Untersuchung anonymisiert stattfindet.
Entschuldigung, was soll denn das heißen, berechtigte Spurenleger?
Also berechtigte Spurenleger ist, die haben offensichtlich DNA-Proben vom Polizeibeamten und allen möglichen Leuten erhoben, die dort auch an dem Tatort gewesen sind und wo sie der Auffassung sind, dass, man weiß jetzt nicht, sind das Polizeibeamte, sind das Verfassungsschutzbeamte oder sonst was, die werden qualifiziert als berechtigte Spurenleger, weil sie irgendwann mal die Waffe in der Hand gehabt haben und da möglicherweise eine DNA-Anhaftung dann gehabt haben. Also diese Radoms und Tokarev waren ja im Brandschutz und zwischen 2007 und 2011, die Dienstwaffen waren ja in dem Wohnmobil, wo die beiden Uwes tot aufgefunden worden sind. Und dieses hat sie nochmal dargelegt und sie redet davon, dass sie mit Ausnahme einer Mischspur, wo nichts identifiziert werden konnte, es sich entweder um Mundlos oder um Böhnhardt gehandelt hat oder aber um sogenannte berechtigte Spurenleger, die sie nicht näher qualifizieren konnte, weil das alles anonymisiert ist, wenn sie das untersuchen. Sehr praktisch, der Ausschuss hat aber da auch in dieser Hinsicht nicht irgendwie nachgefragt, sondern hat es dabei belassen, so es zu machen. Also das bezieht sich auf die Waffen, das bezieht sich auf die Handschließe, also auf sowas, wo überall was gefunden worden ist, DNA-Anhaftungen, die dort abgenommen worden sind. Was auch noch interessant gewesen ist, das fand ich jetzt nur noch als so ein kleiner Nebenpunkt noch interessant ist, dass diese DNA-Anhaftung teilweise Blutspuren, also nicht Blutspuren von Kiesewetter oder von Martin Arnold gewesen sind, sondern andere Blutspuren. Und da fragt man sich dann natürlich, ja, berechtigte Spurenleser in einer Mischspur, wo DNA-Anhaftungen drin sind. Und dann würde man ja eigentlich mal nachfragen wollen, was sind denn das in dieser Mischspur? Kommen die Blutanhaftungen oder DNA-Blut, also wo das DNA draus gewonnen ist, nun von den berechtigten Spurenlegern? Oder kommen sie vom Mundlos und Böhnhardt? Ja, also das sind ja so durchaus mal naheliegende Fragen, aber der Ausschuss hat sie nicht gestellt, war auch ziemlich spät, dann so gegen 19.15 Uhr oder sowas, oder 19 Uhr, ich weiß jetzt gar nicht, wann jetzt der Schluss gewesen ist, aber das wurde dann nicht mehr gestellt.
Ja, das hört sich ja schon ein bisschen absurd an, berechtigte Spurenleger.
Der Jargon, das ist so ein polizeilicher Jargon oder Ermittlungsjargon, der wohl absurd an sich hört, möglicherweise aber gar nicht so absurd sein muss.
Okay, was würdest du dir denn wünschen von einem möglicherweise nächsten parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg?
Einfach den Einsatz und die Stringenz des Thüringer Ausschusses. Und das ist aber eine Frage, was in den Köpfen der Abgeordneten los ist und ob sie wirklich tatsächlich etwas aufdecken wollen. Ich muss zum Schluss noch mal ganz kurz sagen, vollkommen deplatziert fand ich in dieser Sitzung, neben diesem Staatsanwalt wurden dann zwei Gutachter, die der Ausschuss beauftragt hatte, der eine zur Sicherheitsarchitektur und der andere zum Rechtsextremismus, der zur Sicherheitsarchitektur, der immerhin ein Dreiviertelstunden dort sein Gutachten vortrug bzw. befragt wurde, war hauptsächlich ein Verkäufer seiner eigenen Gutachterfähigkeiten in Bezug auf V-Leute und wie man Gesetze machen kann. Und der andere hat zwar zwei interessante Erkenntnisse geliefert, nicht weniger zur freien Kameradschaftsszene oder zur gewaltbereiten Szene, die in Baden-Württemberg stabil geblieben ist nach seiner Auskunft, wohl aber zu der Basis das, was man nicht unterschätzen sollte, nämlich der Tatsache, dass in Baden-Württemberg sowohl in antisemitischer Hinsicht als auch in Hinsicht der Leugnung der Verbrechen des Nationalsozialismus unter allen Bundesländern die höchsten Werte vorhanden sind. Das war für mich jetzt in dieser Hinsicht nochmal neu, aber ansonsten wurde über die realen Strukturen von Nazis, der Rolle der NPD, die ja zwar sagte, die NPD hat dort eine organisierende Funktion auch gegenüber der Kameradschaft, der freien Szene etc., wurde recht wenig dargelegt. Das waren die beiden anderen gutachterlichen Zeugen, die auch sehr viel Zeit eingenommen haben. Und wenn man das so sich anguckt, dann sagt man, ja gut, da hätten sie mal eine Enquete-Kommission dazu machen können, wo sie solche Gutachten entgegennehmen. Aber im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss hätte man, wenn ganz am Anfang sowas mal machen können, aber jetzt ist es ein bisschen wirklich deplatziert, wo noch andere Aufgaben hätten angestanden. Nun gut, der Ausschuss hat so gemacht. Wir werden auch keinen Landtag bekommen in dem nächsten Landtag, wo die großen aufklärungswilligen Personen drin sein werden. Im Gegenteil, wir werden wahrscheinlich eine AfD da drin haben, die nach Kräften sabotieren wird und verharmlosen wird, schon aus Eigeninteresse heraus. Und insofern wird es nochmal komplizierter werden im nächsten Landtag.
Ja, Michel, dann vielen Dank für das Interview über den gestrigen und überhaupt den letzten parlamentarischen...
Wahrscheinlich. Es kann auch sein, dass noch einer kommt, weil morgen sagt der Beate Schäper aus und dann werden wir sehen, ob sie denn nochmal nachlegen müssen.